Freundschaft. Fragen und Antworten der Philosophie. Ein Podcast der TU Dresden mit dem Philosophieprofessor Markus Tiedemann und der Wissenschaftsjournalistin Katrin Tuminski. Nur wenig auf dieser Welt interessiert die Menschen mehr als Liebe, Sex und auch Freundschaft. Selbst Geld, Status, Reichtum und auch Schönheit sind oft nur Mittel zum Zweck für den Erfolg bei der Partnerwahl oder für die Befriedigung sexueller Bedürfnisse, für das Gewinnen von Freunden oder auch um eine Familie zu gründen. Doch gibt es wahre Liebe und wahre Freundschaft überhaupt? Wie wird Sex bewertet und praktiziert? Welche Denkmodelle prägen unsere Vorstellungen von Lust? Seit Jahrtausenden beschäftigen sich auch Philosophen mit diesen Fragen. Von der Antike bis zur Gegenwart, von Aristoteles und Platon bis Simone de Beauvoir und auch Erich Fromm, sie alle haben nach Antworten gesucht und auch welche gefunden. Herzlich willkommen bei der zweiten Folge unseres Podcastes Liebe, Sex und Freundschaft – Fragen und Antworten der Philosophie. Ich begrüße Markus Tiedemann. Er ist Professor für Philosophie und Didaktik an der TU Dresden. Hallo Markus, schön, dass du wieder da bist.
Hallo, ich grüße dich.
Ja, Markus, wir haben uns jetzt hier wieder zusammengefunden. Heute geht es um die zweite Folge unseres Podcastes. Unser Thema heute ist der lange Arm des Mythos zur Bewertung von Lust, Leib und Weiblichkeit. Markus, hier wirft sich mir gleich die erste Frage auf. Was haben Mythen denn mit Liebe, Sex und Freundschaft zu tun?
Naja, Mythen stehen für die großen Narrative der Kulturen. Also für Religion, für Sagen, für Heldenerzählungen, für Märchen und. Und durch diese Überlieferung und durch die explizite Erziehung wird natürlich unser Bild von Menschen und seinen wesentlichen Eigenschaften geprägt. Und dazu gehören Liebe, Freundschaft und Sexualität.
Du sprichst von Mythen, aber auch von Logos. Also von Mythos und Logos. Warum? Warum diese beiden?
Also Mythos und Logos, das ist eine große Unterscheidung in der Philosophie. Zu viel der Ehre, die geht nicht auf mich zurück, sondern da müssten dann eher so Karl Jaspers oder Arno Schmidt genannt werden. Die große Unterscheidung kann man vielleicht auf drei Ebenen machen. Kneif mich, wenn ich es zu lang mache. Die erste Unterscheidung ist eine philologische. Also Mythos kommt von Myen und heißt so viel wie eingeweiht werden oder wiederholen. Man könnte das auch so ein bisschen provokativ mit Nachreden, Nacherzählen übersetzen. Und Logos kommt von Legein und das ist Selbstreden oder Selbstdenken. Und da ist schon der entscheidende Unterschied. Das eine ist also Reproduktion dessen, was mir vorgegeben ist, und das andere ist selbst drüber nachdenken, eigene Erklärung finden. Die zweite Unterscheidung zwischen Mythos und Logos sind ihre Ausdrucksweisen. Also Ernst Cassirer würde sagen, der Mensch ist das symbolische Wesen, das symbolisierende Wesen. Wir scheinen das einzige Wesen zu sein, das wir kennen, das sich nicht nur in der Welt verhält, sondern auch zur Welt. Also wir gehen nicht nur jagen, sondern wir malen die Jagd auch auf Höhlenwände. Das heißt also, wir symbolisieren. Und es gibt eigentlich zwei Arten von Symbolisierung. Das eine ist diskursiv und das andere ist präsentativ. Diskursiv ist alles, was so ins Richtung Ikonische geht. Also Bilder, aber auch Sprachbilder. Und das Diskursive findet seine strengste Ausprägung in der Logik, in der formalen Wissenschaft. Und das bringt zwei Ausdrucksweisen hervor. Das eine ist etwas, was zwar erklärend wirkt, formal logisch, aber nicht erklärend ist. Also wenn ich jetzt behaupte, durch unser Gespräch weht der Geist der Freundschaft, dann fühlst du dich hoffentlich geschmeichelt, ich mich in jedem Fall auch, aber wir können das nicht als richtig oder falsch überprüfen, in keinster Weise. Wenn ich aber sage, Aristoteles hat die Idee des Kugelmenschen, auf den wir hoffentlich noch zu sprechen kommen,
auf alle Fälle,
die hat er erfunden, dann kannst du das nachschlagen und sagen, Markus, das ist falsch. Das heißt, das eine hat also einen Wahrheitsanspruch, der auch überprüfbar ist, und der andere hat eigentlich einen Anspruch, dem muss man Glauben schenken. Und das eine ist Mythos, das andere ist Logos. So kommen wir auch gleich zur dritten Unterscheidung. Und die dritte Unterscheidung ist kulturhistorisch. Karl Jaspers hat von der Achsenzeit gesprochen. Tatsächlich ist das erstaunlich, ist auch spannend. Irgendwo zwischen 800 und, naja, ich sage jetzt mal 300 vor Christus findet fast überall auf der Welt so ein Verdichtungsprozess von Erklärung statt. Und die Religionen verdichten sich zu Systemen. Also der Buddhismus entsteht. Konfuzius und Laozi sind unterwegs. Im Judentum sind die Propheten unterwegs und, und. Im Griechenland ist Homer, hat den griechischen Pantheon zu so einer geschlossenen Geschichte gemacht. Und
es war also richtig was los, 300 vor Christus.
Ja, richtig spannend in dieser Zeit. Und das Erstaunliche ist, ohne dass diese Kulturen großen Kontakt zueinander gehabt haben, auf jeden Fall wissen wir so gut wie nichts darüber. Das ist schon erstaunlich. Aber in Griechenland, und jetzt kommt's, geht die Menschheit einen Schritt weiter. Und dieser Schritt ist die Erfindung des Logos. Und zwar die Unterscheidung zwischen bloßem Meinen und Wissen. Wir haben sogar die Geburtsurkunde. Das ist Platons Theaet. Da steht drin, es gibt Doxa, das ist das bloße Meinen. Und es gibt Episteme, das ist wahre, begründete Überzeugung. Und wahre, begründete Überzeugung muss beweisbar sein. Das ist die Erfindung der Objektivität. Und plötzlich geht es nicht mehr nur darum, Recht zu bekommen, das ist eine Machtfrage, sondern im Recht zu sein, die Wahrheit richtig beschrieben zu haben. Und das ist der entscheidende Schritt und das ist der Weg vom Mythos zum Logos.
Das klingt alles ganz schön. Ich muss nur noch mal zurückfragen, warum ist das jetzt wichtig für die Liebe und die Freundschaft und die Sexualität? Geht es darum, Liebe nachzuweisen? Das geht ja nun gerade nicht, oder?
Es geht um Mündigkeit, um Freiheit. Wenn ich um Logos und Episteme ringe, bin ich dir Rechenschaft schuldig. Du würdest sagen, Markus, nee, für die Aussage möchte ich eine Begründung haben. Und wenn du die nicht leisten kannst, dann glaube ich dir nicht. Wenn ich zum Beispiel sage, naja, Frauen haben folgende soziale Rolle und da gehören sie hin und das soll auch so sein, dann würdest du sagen, Moment, wie begründest du denn das? Und wenn du das nicht begründen kannst, dann folge ich deiner Argumentation nicht. Und ich kann mich nicht einfach auf einen Mythos berufen und sagen, naja, das machen wir schon seit 2000 Jahren so. Das ist ein naturalistischer Fehlschluss. Nur weil etwas schon immer so war, heißt es nicht, dass es so bleiben sollte. Ich will also besagen, in allen Bereichen, und dazu gehört auch Liebe, Freundschaft und Sexualität, hat die Orientierung am Logos etwas mit Mündigkeit und in letzter Instanz mit Freiheit zu tun.
Das klingt ganz toll. Trotzdem sagst du, dass die Mythen sehr wichtig sind, auch für die Herausbildung unseres Verständnisses von Liebe, Freundschaft und Sexualität. Du hast jetzt gerade mit Griechenland angefangen. Ich will da nochmal hingehen. Was sind denn die großen Mythen, die in dieser Zeit präsent waren?
Also ich würde vielleicht das so wenden, was sind die großen Mythen, die bis heute unsere Vorstellung prägen?
Ja, das ist natürlich noch spannender.
Ja, das ist der Kern der Sache und da fängt das dann wieder auch von Mythen, um die man wissen muss, um sie vielleicht mal charmant lustig zu finden, um sie dort zu kultivieren, wo sie auch ihre Berechtigung haben, nämlich im Bereich der Fantasie. Aber auch, um sich eventuell von ihnen befreien zu können, um sich zu ihnen verhalten zu können. Und das sind diese beiden großen Mythen, die unseren Kulturkorridor geprägt haben. Das ist einmal, sind es die abrahamische Mythos, also Judentum, Christentum und Islam. Und das andere ist der hellenische Pantheon. Also das ist das Griechentum und das Römertum mit all ihren Sagen und Vorstellungen.
Was bedeutet das konkret? Also was ist der abrahamische Mythos?
Oh, der ist natürlich sehr groß und beginnt mit der Vorstellung des Sündenfalls, des Alten Testaments, der Tora und weiten Teilen des Islam. Und der andere Mythos, da gehört es die griechische Pantheon, der Götterhimmel, bis hin zum Sagen um Troja und so weiter dazu. Der entscheidende Unterschied ist, dass die eine Tradition relativ leiblustfreundlich ist, während die andere Tradition ein starkes Streaming hin zur Leib, Lust und Frauenfeindlichkeit etabliert hat.
Bleiben wir mal beim griechischen Mythos. Warum ist er denn so lust- und leibfreudig?
Naja gut, holzschnittartig könnte man sagen, dass ein Mensch des alten Hellenentum gar nicht verstanden hätte, warum Leib und Lust überhaupt etwas Schlechtes sein kann. Das hat mit mehreren Dingen zu tun. Das hat erstmal damit zu tun, dass der Mensch der Antike einen Götterhimmel als Erklärungsansatz für vieles herangezogen hat, von dem er A wusste, dass er den nicht so ernst nehmen sollte. Die meisten Griechen wussten sehr wohl, dass das Anthropomorphismen, also Vermenschlichung sind, denn die verhielten sich ja so wie wir auch. Und zum anderen einen Götterhimmel hatte, der ständig in lustvolle Affären verstrickt war, in Ehebruch, in Affäre 1, 2, 3. Das heißt, die Vorbilder, die man hatten, lebten das ja. Und das Nächste, was dann kam, was es auch viel einfacher machte, Körperlichkeit, Sexualität, positiv, normativ, nicht unter irgendwelchen Verdächtigungskontexten zu sehen, war, dass es so ein Bewusstsein für das, was Judith Butler Heteronormativität gibt, gar nicht gab. Der Grieche der damaligen Zeit hat sich als sexuelles Wesen verstanden. Und an welchen Objekten seine sexuelle Begierde sich festmacht, ob Männlein oder Weiblein, das war sekundär. Und nach seinem Verständnis übrigens auch gar nicht in seiner Macht. Denn wenn wir mal beim Mythos bleiben, wir kennen alle die Story von Eros und seinen Pfeilen. Wenn ich mich in A verliebe, dann trifft mich doch keine Schuld, sondern mich traf ein Pfeil. Ich bin Opfer des Ränkenspiels des Eros. Das heißt also, es lebe die Lust, es lebe der Körper und es lebe die Sexualität.
Du hast jetzt eben gesagt, wir kennen alle die Geschichte von Eros und seinem Pfeil. Vielleicht kennen sie doch nicht alle. Willst du vielleicht noch mal kurz drauf eingehen?
Ja, also auf Eros gehe ich immer gern ein. Eros ist also wirklich ein ganz goller. Darf ich ein bisschen größer ausholen?
Ja, unbedingt, unbedingt.
Also, als Erstes sagen wir mal, was Eros nicht ist. Eros ist kein fetter androgyner Engel, der irgendwo an der Decke klebt und harmlos ist. Das haben nachfolgende Jahrhunderte des Christentums aus ihm gemacht, weil die hellenische Vorstellung von Eros so wirkungsmächtig im kollektiven Bewusstsein war, dass man ihn nicht ganz abschaffen konnte.
Da muss ich jetzt noch mal kurz reingehen. Also Eros kommt eigentlich aus Griechenland, aber dann hat das Christentum Eros weiter benutzt.
Ja, gekapert. Also das ist, es gibt ja viele Traditionen, den Tannenbaum oder ähnliches, die eigentlich aus heidnischen, in Anführungsstrichen, Kontexten kommen, aber so fest verankert waren, dass man sie nicht ganz abschaffen konnte, also hat man sie umfunktioniert. Und Eros hat man eben kastriert und übergewichtig gemacht und irgendwo hingeklebt. Wenn man jetzt genau schaut, hat man ihn aber nicht entwaffnet. Und jetzt wird's spannend, denn man hätte mal wissen sollen, wie gefährlich seine Waffen sind. Also Eros hat zwei Arten von Pfeilen. Er hat einmal den Liebespfeil. Wenn der mich trifft, entflamme ich wehrlos und leidenschaftlich zu X.
Ja, es klingt toll.
Eros bestimmt, wer oder was X ist. X muss noch nicht mal belebt sein, um das mal auch zu sagen. Also Eros kann jede Grausamkeit mit mir spielen. Wenn X belebt ist, kann Eros aber auch seinen zweiten Pfeil ins Spiel bringen. Und das wäre ein Hasspfeil. Was, wenn mein begehrtes Objekt in Hass zu mir entflammt?
Oh nein.
Ja, es gibt sogar eine ganz tolle Erzählung, wenn ich die kurz erzähle. Also Apoll ist auch ein Gott, der hin und wieder mit Pfeil und Bogen dargestellt wird. Und Apoll ist ein Gott der ersten Reihe. Während Eros ist der Sohn der Aphrodite, also der Sohn der Liebesgöttin und gehört eigentlich zum Club der zweiten Reihe. Also er gehört nicht an die Tafelrunde, wenn man so sagen will. So, ne, und Apoll nahm sich raus, Späße über Eros und seinen Bogen zu machen.
Okay.
Das ist ihm nicht gut bekommen. Denn darauf hat dann Eros seinen Liebespfeil genommen und auch den Gott Apoll in Liebe entbrennen lassen, und zwar zur schönen Daphne, einer Sterblichen. Worauf Apoll zunächst einmal gesagt hat, naja, wunderbar, ich bin göttlich, ich bin unwiderstehlich, dann mal los. Aber Eros hat eben seinen Hasspfeil auch ins Spiel gebracht und Daphne konnte Apoll nicht ertragen und ist ihm geflohen.
Oh, das ist ja grausam.
Ja, ja, Liebe kann man auch nicht erzwingen. Das ist natürlich auch die Lehre der Geschichte. Und es ist so weit gegangen, dass Daphne um diesen Stalker zu entkommen, sich in einen Lorbeerbaum hat verwandeln lassen, damit sie endlich ihre Ruhe vor ihm hat. Und Apoll läuft bis heute mit einem Lorbeerkranz in den Haaren herum, weil er darin die einzige Möglichkeit sieht, seiner Angebeteten noch ein wenig nahe zu sein. Und wenn man es noch weiter treiben will, der Lorbeerkranz ist das Vorbild aller europäischen Kronen. Das heißt, die gekrönten Häupter Europas laufen eigentlich mit einer Liebesnarrenkrone durch die Gegend.
Das kann ich mir ja jetzt gar nicht richtig vorstellen. Wirklich, das ist ja Wahnsinn.
Ja, also wenn man das, also, und Eros, vielleicht kann man noch eine Sache drauflegen bei Eros ist, Eros wird in zwei Gestalten dargestellt, im klassischen griechischen Mythos. Also entweder ist er tatsächlich so an der Grenze zum Erwachsensein, eher noch Kind, so Lausbub ist er. Dann ist er aber eher ein Liebesprinzip, das seine Mutter Aphrodite losschickt. Oder aber er ist grandios, wunderschöner Jüngling und grandioser Liebhaber und Verführer. Und das ist die Art und Weise, wie das lust- und leibfreundliche Griechenland sich seine Götter vorgestellt hat.
Ich wusste gar nicht, dass Eros auch Hass aussenden kann. Das finde ich ja sehr, sehr spannend. Für mich war Eros immer nur die Liebe in Person.
Oh nein, also er ist typisch für den griechischen Mythos. Der griechische Mythos hat den Vorteil, dass er uns moralisch entlastet. Also ganz vieles, was uns passiert, das ist nicht unsere Schuld. So, aber er kann höchst grausam sein. Also das nächste Mal, wenn du an Piccadilly Circus sitzt, da steht er direkt über dir, übrigens als grandioser Jüngling dargestellt, wunderschön, aber du weißt nicht, welchen Pfeil er gerade von der Sehne geschossen hat. Also vorsichtig ist angefangen.
Also er ist eigentlich überall zu finden, auch jetzt in unserer Gegenwart noch.
Ja, wir würden uns ja mit dem griechischen Mythos sowieso nicht beschäftigen, wenn er nicht bis heute wirken würde. Wir werden immer wieder, auch wenn wir jetzt die explizite Beschäftigung mit dem Mythos verlassen haben, immer noch wieder auf Restbestände stoßen. In einem späteren Podcast hoffentlich sprechen wir mal darüber, warum wir bis heute unseren Ehepartner als unsere bessere Hälfte vorstellen. Das hat auch mit dem griechischen Mythos zu tun.
Ja, das sind die Kugelwesen. Da komme ich auf alle Fälle noch drauf zu sprechen. Ich will aber noch mal ganz kurz, es gibt ja auch eine schöne Geschichte, wenn ich mich richtig erinnere, wie Eros selbst geliebt hat.
Oh ja, ja, ja. Also er hat viel und oft geliebt, wie alle Himmlischen.
Ja.
Aber er hat auch mal tragisch geliebt. Und das Interessante ist, dass seine Geliebte Psyche ist. Und das kommt, also Psyche ist ja nun auch noch die Namensgeberin unseres bewussten und unbewussten Seelenlebens. Und das macht diese Nähe zur Psychoanalyse so spannend eigentlich. So, was passiert? Eros verliebt sich in Psyche. Für einen Himmlischen eigentlich gar kein Problem, denn Himmlische sind in dem Sinne unwiderstehlich. Er hat aber die Auflage von den anderen Göttlichen, dass seine Geliebte ihn nicht als Gott identifizieren darf.
Er muss also geheim bleiben.
Ja, ja, das muss alles so ein bisschen geheim bleiben. So die Spannung des Neuen steckt da auch drin. Lange Rede, kurzer Sinn, was macht also so ein Gott? Denn dann lässt man die Geliebte eben entführen durch Winde und man lässt sie in einen himmlischen Palast entführen und es geht ihr so richtig gut. Sie wird verwöhnt und sie lässt sich auch darauf ein. Sie genießt den komfortablen Palast am Tag und die Wonnen der Liebe in der Nacht. Ich meine, sie wird von einem Gott geliebt. So, eigentlich ist es alles wunderbar. Bis, freudianisch ausgedrückt, die Über-Ich-Schwestern vorbeikommen und schlechtes Gewissen machen. Was ist denn das für ein Liebhaber, der sich gar nicht zeigt? Was ist denn das für eine Liebe, die sich dir nicht offenbart?
Ist ja gar nichts Richtige.
Ja, nee, das ist bestimmt nicht das Richtige. Und weißt du, was wir vermuten? Wir vermuten, das ist ein Ungeheuer, das sich nachts um dich schlingt, um dich zu schwängern und dann anschließend die gemeinsamen Kinder zu fressen.
Oh, das ist schlimm.
Ja, vor allen Dingen, wer kann dann die Wonnen der Liebe noch genießen, wenn das erstmal ins Ohr gepflanzt worden ist? Worauf jetzt Psyche den Kardinalfehler typisch Mensch begeht und sagt, also so schön das auch ist, ich muss da jetzt mal mit Neugier ran. Und sie entzündet eine Öllampe und sieht diesen herrlichen Gott neben sich liegen und könnte eigentlich denken, Mensch, wunderbar.
So ein cooler Typ.
Ja, besser hätte es gar nicht laufen können, aber natürlich, wir sind im tragischen Verhältnissen des griechischen Mythos. Es tropft Öl auf den Gott. Er sieht sie, er weiß, sie hat ihn gesehen und er muss entfliehen. Und jetzt gibt es den zweiten Teil der Story und das ist eine Heldenwanderung. Psyche besteht ganz, ganz viele Abenteuer. Eros kann ihr immer nur so ein bisschen durch die Hintertür helfen. Er darf ja nicht wirklich. Und sie schafft das Unmögliche, denn sie gewinnt das Herz einer Schwiegermutter. Und das ist eine
ganz große Aufgabe.
Ja, große Aufgabe, zumal diese Schwiegermutter auch aus Neid bezüglich ihrer Schönheit zwischendurch mal versucht, sie zu vergiften und sie in einen todesähnlichen Schlaf zu bringen, was übrigens durch die Liebe von Eros geheilt wird. Also Liebe überwindet auch hier mal wieder den Tod. Und es gibt tatsächlich ein Happy End mit Hochzeit und Unsterblichkeit auf dem Olymp.
Oh, das hört sich alles prima an.
Ja, ja.
Aber was, vielleicht noch was zu dieser Geschichte, was ist die Quintessenz? Warum gibt es diese Geschichte? Warum wird die erzählt? Was hat das mit dem Unterbewussten zu tun?
Naja, also man hat viele Anknüpfungspunkte. Was die Griechen und Römer damit explizit machen wollen, können wir ja nur mutmaßen. Schriftlich taucht die Erzählung von Amor und Psyche übrigens erst in Rom auf. Wir dürfen aber annehmen, dass sie älter ist.
Und nochmal eine kleine Zwischenfrage.
Amor ist gleich Eros. Amor ist nur lateinisch für Eros. So, da ist sie überliefert. Wir können aber natürlich Deutungsmuster machen. Und da greifen wir in der Regel ja dann auf so dieses freudianische Deutungsmuster. Das heißt, Liebe im Sinne von leidenschaftlicher Erotik braucht nicht unbedingt Wahrheit. Braucht auch nicht unbedingt die Konfrontation mit dem Gegenüber in seiner ganzen Offenbarung. Es reicht doch, sich den Wonnen hinzugeben. Also sehr, sehr griechisch gedacht. Und zu viel Wahrheit, zu viel Licht, zu viel Ehrlichkeit könnte selbiges sogar eher zerstören.
Okay, das heißt, man kann schon genau hingucken, muss aber nicht immer so genau hingucken, sondern man kann auch einfach genießen vielleicht.
Klassisch griechische Einstellung.
Also die Griechen, die scheinen ja sich der Lust und Liebe förmlich hingegeben zu haben. Das scheint im Christentum bzw. in den abrahaminischen Religionen ja nicht ganz so zu sein. Wie kam es, dass das dann auf einmal so anders wurde? Alle waren lust- und leibfreudig, alle haben sozusagen das Leben genossen und auf einmal gab es diese ganz große Änderung in der Welt. Womit hatte das zu tun?
Also vielleicht eine Einschränkung vorweg. Die Lust, Leib und ja auch Frauenfreundlichkeit des griechischen Mythos stößt natürlich auch an Grenzen. Das, was im Mythos erlaubt war, war noch nicht, längst nicht in der sozialen Realität in Griechenland. Schon gar nicht für Frauen und erst recht nicht für Sklaven.
Okay, also so rosig war es dann doch
nicht. Nein, das stößt, das sozusagen, das Ideal, an dem man sich orientiert hat, konnte ja nicht von allen gelebt werden. Also hier stößt sozusagen die Meta-Erzählung, stößt auf die Realität einer männlich dominierenden Sklavenhaltergesellschaft. Das sollte man einschränken.
Also die Männer haben es auch bei Liebe, Freundschaft und Sexualität geschafft, ein schönes, positives Bild von der griechischen Mythologie zu vermitteln, wie es auch in der Politik ja ist. Aber eigentlich gab es Frauen und Sklaven in der Realität, die dann gar nicht so viel zu sagen hatten.
Ja und nein. Wir sind immer noch in der Antike und wir sind nicht in emanzipierten Gesellschaften. Aber es gibt zumindest ein Mehr und ein Weniger. Eine Frau musste sich in der Antike, das heißt also jetzt im hellenischen Griechenland, ihrer Sexualität nicht schämen. Und sie konnte sie auch in nicht heteronormativen Kontexten frei leben. Sie durfte sie auch genießen. Das Konzept der Sünde kannte man an sich im Sexuellen nicht und schon gar nicht war dieses Konzept weiblich.
Das heißt, es gab nicht nur Männer und Männer, sondern auch Frauen und Frauen.
Ja, natürlich. Wir verdanken ja den Begriff lesbisch dem griechischen Mythos. Lesbos ist bis heute eine Insel, wo die gehaust haben sollen. Über weibliche Homosexualität kann man eigentlich folgen. Eigentlich drei Dinge kann man über sie sagen. Das erste ist, sie war schon immer da. Das zweite ist, sie wurde im hellenischen Kontext weitgehend akzeptiert und für richtig empfunden. Und in späteren Jahrhunderten wurde sie aus reiner Ignoranz weniger diskriminiert als männliche Homosexualität.
Ah, okay.
Ja, da gibt es eine Erklärung für. Das ist das leicht dämliche Verständnis von Männern, von Sexualität, dass alles, was ohne Penetration passiert, keine Sexualität ist. Da waren die Griechen deutlich weiter. Die wussten, dass das sehr wohl geht und dass das sehr lustvoll sein kann.
Aber das ist ja jetzt auch wieder so ein Aha-Erlebnis. Also die Insel Lesbos hat wirklich was mit der weiblichen Sexualität zu tun.
Vom Mythos der Lesben, ja.
Ach, ist interessant. Ja, sehr spannend. Okay, aber du sagtest, die Realität abseits des Mythos hatte dann schon ihre Grenzen. Es gab Sklaven. Die Frauen waren auch nicht so gleichberechtigt, wie wir das heute verstehen. Gab es denn sexuelle Ausbeutung?
Ja, selbstverständlich gab es sexuelle Ausbeutung. Wir haben sogar klare Dokumente darüber. Also Frauen konnten im alten Rom verschenkt werden, auch Ehefrauen. Sie konnten getauscht werden. Sklaven waren gänzlich schutzlos, gerade gegenüber sexueller Ausbeutung. Ovid hat da durchaus Quellen hinterlassen.
Jetzt habe ich mich gerade so an die Griechen gewöhnt und jetzt ist alles doch nicht mehr so schön.
Es ist trotzdem deutlich besser als der abrahaminische Mythos, zu dem wir vielleicht noch kommen.
Ja, da können wir gleich mal rübergehen. Was ist denn der Hauptunterschied? Du hattest das ja schon angedeutet. Der abrahaminische Mythos ist auch lustfeindlich, also ein ganz großer Unterschied sozusagen zur griechischen Mythologie, die Lustfeindlichkeit. Warum? Wie kam es dazu? Wieso ist alles da so anders gewesen?
Also wahrscheinlich kann man das am besten mit der Urerzählung, also mit dem Sündenfall erzählen oder erklären. Ich fange mal mit einer positiven Lesart an, wie es hätte vielleicht auch besser gewertet werden können. Also man könnte ja die Erzählung des Sündenfalls, also kurz Zusammenfassung für alle, die es nicht kennen, mal wieder ist Kernobst gefährlich. Gott hat gesagt, bitte nicht von diesem Baum essen, weil wenn ihr das tut, dann habt ihr gegen dieses Gebot verstoßen und müsst ihr aus dem Paradies. So, jetzt fange ich mal an, das Ganze liebevoll zu erzählen und sage, wir achten als erstes mal darauf, was das für ein Baum ist. Das ist der Baum der Erkenntnis.
Und wieso ist das der Baum der Erkenntnis?
Das ist der Baum der Erkenntnis, weil in dem Moment, wenn ich davon esse, beginnt mein rationales Denken anzuarbeiten. Vorher bin ich im Paradies der Kindheit, im Hier und Jetzt. Ich denke wenig über die Vergangenheit nach und schon gar nicht über die Zukunft. Wenn ich aber davon esse, dann ist es nicht nur so, dass ich plötzlich merke, oh, ich bin ja nackt, das wäre ja eigentlich kein Problem, ist ja schön warm, aber mir kommt die Idee, dass ich morgen schlechtes Wetter haben könnte und morgen frieren könnte. Ich esse nicht nur die wunderschönen Früchte, die mich umgeben, sondern ich überlege, naja, die könnten ja irgendwann weg sein und morgen habe ich wieder Hunger, da muss ich Vorsorge betreiben. Ich muss Kleidung und ich muss Vorräte anlegen. Mit anderen Worten, ich erfinde die Arbeit. Und damit ist das Paradies des Hier und Jetzt, der Kindheit, des Gefühls der Unsterblichkeit. Vielleicht war das ja auch mit Unsterblichkeit gemeint, das Gefühl der Unsterblichkeit, was Kinder ja teilweise haben und uns auch noch schenken können im Spiel, sich im Hier und Jetzt verlieren, unwiderruflich genommen. Und vielleicht wäre das ein liebender Gott, der gesagt hat, liebe Leute, wenn ihr da bleiben wollt, dann lasst das mit dem Denken. Diese liebevolle Erzählung hat sich aber leider nicht durchgesetzt.
Warum?
Ja, warum?
Sie klingt ja ganz schön. Also ja,
mir gefällt die auch, zumal die ja nebenbei auch sehr frauenfreundlich erzählt werden könnte. Man könnte nämlich sagen, naja, Eva hat als erstes vom Baum der Erkenntnis genannt. Frauen sind von Natur aus klüger als Männer.
Ja, finde ich auch gut.
Hätte ich nichts dagegen. Aber leider hat sich eine Interpretation durchgesetzt, die man natürlich ganz stark schon bei Paulus findet und die dann das Christentum geradezu flutet mit Augustinus. Und dann gibt es kein Zurück mehr. Auch bei Augustinus wird übrigens aus der Ursünde, die es noch bei Paulus gibt, das ist eine Ursünde.
Also, wer war nochmal Paulus für alle, die jetzt nicht so tief
Paulus ist eben einer der Bibelväter, der dort in den Texten zu lesen ist, während Augustinus, einer der mit Thomas von Aquin, Augustinus, Thomas, sind die beiden großen Kirchenväter, die sozusagen die Tradition insbesondere der katholischen Kirche geprägt haben. Und Augustinus hat aus der Ursünde, also sozusagen der Urfehler, den Adam und Eva begangen haben, hat er die Erbsünde gemacht, die im Akt der Sexualität auf jede nächste Generation weitergegeben wird. Also die Ursünde steckt im Sperma in letzter Instanz.
Ursünde und Erb, das klingt alles schlimm.
Ja, stimmt. Wir können es ja mal
vielleicht
kurz
erklären.
Wir können es ja mal aufdröseln.
Ja, genau.
Also, hier geht es in erster Linie darum, dass man sagt, Adam und Eva sind im Paradies. Sie sind anders als im griechischen Mythos Herren ihrer Entscheidung, damit voll verantwortlich. Sie kennen das Gebot und sie übertreten es. Sie haben die Autorität verletzt und werden deswegen in voller Härte gestraft. Die eine soll fortan in Schmerzen gebären, der andere im Schweiße seines Angesichts um das Überleben kämpfen müssen. Warum ist das so? Weil sie dort verführt werden. Und jetzt kriegt das Ganze so eine merkwürdige Leiblust- und frauenfeindliche Interpretation. Die erste, die verführt wird, ist Eva. Eva ging nackt zu der Schlange. Diesem fast bis zur Langweiligkeit bemühten Phallus-Symbol, die Schlange. Danach ist sie Mittäterin, denn sie verführt ja Adam.
Die böse Frau verführt den Mann.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Weswegen sie zunehmend zum Prinzip des leicht Verführbaren, aber auch zum Prinzip des durch Leiblichkeit agierenden, ja nahezu teuflischen, verführerischen Weib wird. Diesen Dualismus gibt es ja bis heute in vielen Traditionen. Also das hebräische Wort für Mann kann auch so mit Erinnern, also mit rationaler Tätigkeit übersetzt werden, während die Frau eben als Symbol des vom Mann zu Dominierenden, damit nichts Schlimmes passiert, verstanden werden muss. Man kann sie aber noch schlimmer sagen, sie ist potenziell teuflisch, denn sie hat ihn ja mit verführt. Und jetzt, wenn ich nur einen oben draufsetzen darf, ich würde allen, die zuhören, mal empfehlen, im Vatikan, in der Sixtinischen Kapelle, Michelangelos Deckengemälde genau anzuschauen. Die Vertreibung der beiden aus dem Paradies, da taucht Eva in einem Bild dreimal auf. Einmal ist sie die nackte Frau, die mit der Hand übrigens ziemlich dicht an Adams Genital ist. Zum anderen ist ihr Oberkörper Teil der Schlange, die sich um den Baum windet, also die Einheit von Frau und teuflisch. Und dann ist sie, als das Paar das Paradies verlässt, schauen Sie sich das mal bitte alle an, ist sie der Prototyp der Hexe.
Oh Gott.
Und das ist alles die gleiche Frau. Und wenn das nicht frauenfeindlich ist, dann weiß ich nicht, was frauenfeindlich ist.
Man könnte also sagen, unsere Ungleichberechtigung oder respektive Frauenfeindlichkeit können wir bis aufs Alte Testament zurückschreiben.
Ja, und sie hat dort eine ihrer stärksten Quellen. Also bis hin, man kann noch einen Bruchteil hinzufügen, nämlich dass Adam ja zuerst da war und dann Eva aus seiner Rippe getätigt wird. Die Erlaubnis des Mannes für den Mann, die Frau zu schlagen, ist im Mittelalter unter anderem damit begründet worden. Man kann ja mit seinem Körper machen, was man will. Ist natürlich überhaupt gar kein Argument. Man könnte sagen, das ist ein Akt des modernen, oder das war der erste Akt des Klonens. Und ein Klon ist genauso selbstständig wie ein anderer, dem kommen auch die Menschenrechte zu, ist völlig egal. Aber diese Lesart hat sich durchgesetzt. So, und jetzt kommt noch das Lustfeindliche obendrauf, dass man einfach mitdenken muss. Und was bei Augustinus dann immer doller wird, anders gesagt, das Schöne an richtig erfüllter Sexualität, wenn wir alle tollen Sex haben, dann ist das Größte an der Sache ist der Kontrollverlust. Das ist ja gerade das Tolle an der Sache.
Genau.
Aber Kontrollverlust heißt ja Unvernunft. Und damit ist das Prinzip der Kontrolle, der Beherrschbarkeit gebrochen. Und damit ist sozusagen Tür und Tor für das Teuflische geöffnet. Ich habe jetzt die Interpretation gewechselt. Ich halte das als für Unsinn, aber so wird es nun mal interpretiert. Mhm. Und deswegen wird sozusagen Sexualität an das Weibliche, an das Leibliche und an das Teuflische gebunden.
Oh, das muss ich jetzt erstmal verkraften. Ich muss nochmal nachdenken. Vielleicht aber nochmal zurück. Was ich jetzt nicht verstehe, vielleicht kannst du da nochmal, mir fehlt so ein bisschen der Link. In Griechenland war alles so modern. Okay, die Frauen waren auch nicht komplett gleichberechtigt. Die Realität sah auch anders aus. Aber wie kommt es dann trotzdem zu so einer, ja, ich will es vielleicht jetzt wirklich mal patriarchale Erzählung nennen, zu so einer ungleichen Erzählung, die ja wirklich immense Folgen hatte. Ich sage nur mal das Stichwort Hexenverbrennung und so weiter und so fort. Und diese Verbindung zwischen der Sünde der Frau, die den Mann verführt, die ist ja heute bis heute noch hochaktuell. Wie kam es dazu? Warum waren die Griechen so wie sie waren und auf einmal kommt Paulus und dann wird die Geschichte weitererzählt? Warum ist es dann so gepresst? Woher kommt dieses Negative? Oder vielleicht, wenn man es so als negativ, also ich als Frau, sage ich mal vielleicht.
Ich glaube auch als Ethiker kann ich sagen, wenn, jetzt sind wir wieder bei der Unterscheidung zwischen Mythos und Logos, wenn auf der Logos-Ebene kein rationales Argument besteht, das eine solche Diskriminierung rechtfertigt, dann muss man sie falsch nennen. Und darauf hinzuweisen, dass sie aus einer gewissen Tradition stammt, legitimiert sie ja nicht. Sie bleibt falsch, auch wenn sie legitimiert ist. Man kann vielleicht Folgendes sagen, sie ist ja nicht vom Himmel gefallen. Sondern diese abrahaminische Tradition, diese Erzählung fällt genau in diese Achsenzeit, über die wir vorhin gesprochen haben. Das ist eine Verdichtung der unterschiedlichen, dort primär dem Judentum zuzuordnenden Erzählungen, die dann zu einem Gesamtkonzept verdichtet worden sind, wahrscheinlich primär während der babylonischen Gefangenschaft und die sich dann fortgepflanzt hat und ihre Tradition ins Christentum weitergetragen hat und auch in den Islam weitergetragen hat. Das Christentum hat dann sich quasi in seiner Radikalität noch weiter in die Höhe geschraubt. Also Augustinus, der Erfinder der Erbsünde, die ja ins Absurde führt, denn deswegen musste übrigens dann Maria Jungfrau sein, damit sie nicht Trägerin der Erbsünde ist, was logisch unsinnig ist, denn sie ist ja irgendwann auch mal geboren worden und so weiter.
Kannst du noch mal kurz erklären, Erbsünde, was bedeutet das?
Erbsünde bedeutet die Schuld, die Adam und Eva auf sich geladen haben, dadurch, dass sie das Gebot Gottes missachtet haben, Klammer auf, aufgrund so mancher sexuell konnotierten Verführung, Klammer zu, wird an jede weitere Generation weitergegeben. Und wie wird sie weitergegeben? Durch den Geschlechtsakt, durch das Sperma, um es mal ganz genau zu sagen. Okay. Und deswegen ist jedes Kind in dieser Tradition, in der augustinischen Tradition, in Sünde geboren und der Hölle anheimgefallen und kann nur durch die Taufe und die Gnade gerettet werden. Also Taufe reicht nicht. Taufe ist eine notwendige, keine hinreichende Bedingung. Dadurch gerettet werden. Und damit dann die neue Erzählung überhaupt funktionieren konnte, die des Neuen Testamentes, musste die Sache ja durchbrochen werden. Weswegen dann, sag ich ja gut, dann muss Maria eben Jungfrau gewesen sein. Dann ist sie ja nicht Trägerin der Erbsünde, dann ist zumindest Jesus nicht so geboren. Aber es macht natürlich nur so bedingt Sinn, denn schließlich war sie ja selbst geboren worden, wäre ihre Mutter Trägerin der Erbsünde und ihr Vater Trägerin der Erbsünde. Deswegen hat man dann nachher so ein Dogma, so einen endlosen Regress. Dann war nämlich ihre Mutter wurde auch zur Jungfrau erklärt und immer so weiter und so fort. Also man führt es absurde.
Das klingt alles total komplex.
Absurd klingt es.
Ja, also je komplex, ja genau, irgendwie konstruiert.
Ja, das ist es eben auch. Aber jetzt vielleicht zurück zu deinem ersten Impuls. Das hängt auch damit zusammen, dass hier eine Erzählung vorangetrieben wird, von der Männer durchaus auch Vorteile gehabt haben.
Also kann man eigentlich davon ausgehen, um das jetzt mal ein bisschen feministisch zu formulieren, dass wahrscheinlich vor allen Dingen Männer diesen ganzen Sündenfall interpretiert haben?
Das mag sein. Das mag sein. Da fehlt mir die historische Expertise, um das zu beweisen. Die entscheidenden Quellen stammen alle von Männern und die Herrschaftsstruktur der Gesellschaft war männlich dominiert, weswegen der Schluss ja nahe liegt, dass so kolportiert worden ist. Man muss aber fairerweise auch dazu sagen, dass es in all diesen Jahrhunderten auch immer Frauen gegeben haben, die sich an der Unterdrückung der Frau aktiv beteiligt haben, indem sie zum Beispiel solche Narrative immer weitergetragen haben.
Welche zum Beispiel?
Ja, jetzt fällt mir kein gutes Beispiel ein, aber wenn Frauen zum Beispiel christliche Lehre betrieben haben, wenn Frauen an zum Beispiel als Äbtissin keinerlei sexuelle Toleranz kannten, dann sind sie selbst Trägerin des Narrativs gewesen und haben selbst dazu beigetragen. Das macht die Männer nicht besser, aber es gehört zur Komplexität des Geschehens.
Ich möchte noch mal kurz auf den Sündenfall eingehen. Ich habe auch schon mal gehört, dass Adam für das Geistige steht und Eva für das leibliche Prinzip. Und daraus wurde dann unter anderem auch die Herrschaft des Geistes über das Fleisch, also die Herrschaft des Mannes über die Frau.
Ja, das ist ja genau das quasi, was aus dieser Geschichte hervorgeht. Das leibliche Prinzip ist schwach und verführbar und deswegen sozusagen nicht wehrhaft gegen das Teuflische. Und genau deswegen muss es einen Vormund haben, der auf es aufpasst. Der ist notfalls auch züchtigt, also auch Grausamkeiten stecken da mit drin. Nicht nur Fürsorge, sondern auch Grausamkeit. Das gilt für das eigene Fleisch, was Adam hat, also Selbstgeißelung. Das gilt aber auch für das Weib, das ihm anvertraut ist. Also eine klassische patriarchale Figur.
Spannend. Ich muss sagen, mir gefällt die Lust der Griechen besser als die Scham und die Schuld im Alten Testament. Wir kommen aber noch zu vielen weiteren Geschichten. Vielleicht zum Abschluss noch zwei Fragen. Erstens, in manchen islamischen Gesellschaften ist ja auch die Vielehe erlaubt. Kann man dann sozusagen diese Vielehe als Kombination der verschiedenartigen Liebesformen aus der Grieche interpretieren plus den Extrakt aus den abrahaminischen Religionen? Kann man das so sagen? Nur, dass es dummerweise nur für Männer gilt. Oder ist es ein bisschen weit hergeholt?
Also ich täte mich schwer damit, muss ich ehrlich sagen. Denn ich sehe eigentlich nicht, wie die klassisch-patriarchale Struktur dort durchbrochen wird. Du hast selbst gesagt, es gibt keine Reziprozität, es gibt keine Wechselseitigkeit.
Vielleicht also, gibt es sie auch und ich weiß es nicht.
Ja gut, das gilt ja immer, dass kreative Menschen zu allen Zeiten Formen des Zusammenlebens gefunden haben, die vielleicht nicht der Obrigkeit oder dem gerade herrschenden Narrativ genehm sind. Das hoffe ich, dass das immer so gewesen ist. Aber Fakt ist, dieses Narrativ, in diesem Fall der Islam, sieht zwar viel Weiberei aus männlicher Perspektive vor, aber nicht, wir haben noch nicht mal ein Wort dafür, viel Männerei aus weiblicher Perspektive wäre nicht erlaubt. Insofern täte ich mich schwer. Um etwas Positives zu sagen, was ihn vom Christentum abgrenzt, und das gilt für den Islam, es gilt aber auch fürs Judentum, ist, dass zumindest innerhalb der Ehe sexuelle Lust für beide Geschlechter erlaubt ist.
Oh, das wusste ich nicht. Wir hatten ja am Anfang, letzte Frage jetzt für diesen Podcast, dann wollen wir ein bisschen, für diese Folge, dann wollen wir ein bisschen zum Ende kommen. Wir haben ja noch ganz viel vor uns. Letzte Frage. Wir hatten ja am Anfang über Mythos und Logos gesprochen. Ist denn der Logos sozusagen, der sich dann entwickelt hat, auch quasi eine Befreiung von der Schuld- und Schambehaftung der abrahaminischen Religion gewesen?
Ja, aber wir sind noch dabei. Das steckt ja noch alles in unserem kollektiven Bewusstsein drin. Wir müssen uns mühsam da rausarbeiten. Das ist übrigens die Bewegung der Aufklärung. Die hat es einmal in der Antike gegeben und jetzt haben wir eine Zeit lang Glück gehabt, dass es aufklärerische Dominanzen zumindest in Teilen der Erde gegeben hat. Aber das Prinzip heißt Freiheit. Und Freiheit braucht auch einen gebrochenen Mythos. Wir müssen uns dagegenüber emanzipieren.
Es ist spannend, so weit den Bogen zu ziehen und zu sehen, dass wir Teil eines riesengroßen Ganzen sind, was auch sehr, sehr weit in die Vergangenheit zurückreicht. Markus, vielen, vielen Dank. Das war sehr spannend heute. Ich wusste gar nicht, wie sehr unser Denken und auch Fühlen heute mit den Erwägungen der Menschen vor über 2000 Jahren zusammengehangen haben. Es hat mir viel Spaß gemacht. Wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge. Da gehen wir noch weiter in die Tiefe. Da sehen wir uns die Liebe noch mal genauer an oder genauer gesagt Platons Ideal der wahren Liebe. Ja, schaltet wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Für heute sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Ich danke dir, Markus.
Ich danke dir.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Das war unser Podcast Liebe, Sex und Freundschaft. Fragen und Antworten der Philosophie. Mit Markus Tiedemann und Katrin Tuminski, Musik Sven Germeroth, Technik Birgit Nockenberg. Und schaltet auch das nächste Mal gern wieder ein.